Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, am Montag, dem 16. Juni 2025. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes, erholsames Wochenende, trotz den zum Teil sehr, sehr betrüblichen Schlagzeilen. Wir feierten ein Konfirmationsfest am Sonntag. Ja, die Zeit zerrinnt. Ich kann mich noch erinnern, als ich selber konfirmiert wurde, mein Bruder und mein Cousin zu, ja, unvordenklichen Zeiten vor vielen, vielen Jahrzehnten, und mittlerweile sind die eigenen Kinder dran. Aber ja, ein wichtiger Schritt, eine Wegmarke, Konfirmare, bestätigt zu werden im Glauben, im Vertrauen darauf, dass bei allem Wahnsinn, der ja immer wieder auf dieser Welt passiert, den Ungeheuerlichkeiten, dass es am Schluss eben doch, ich will das nicht zynisch verstanden wissen, dass es eben doch irgendwie auch wieder gut ausgeht. Ich meine, klar, wir stürzen immer wieder in die selbstgemachten Katastrophen hinein, aber der Konfirmationstag ist vielleicht ein Tag, an dem wir ermahnt werden, uns immer wieder an den eigenen Haaren aus dem Abgrund herauszuziehen, in den wir uns selber hineingestürzt haben. Das ist die große Aufgabe und natürlich auch die Freude, dann im Kreis der Familie diesen Meilenstein der biografischen Entwicklung gemeinsam zu feiern. Jetzt aber zu den Gräulichkeiten der Weltpolitik. Ja, der Krieg im Nahen Osten eskaliert. Ich habe das am Samstag schon etwas angetönt. Ich werde in der internationalen Ausgabe vielleicht etwas ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Die israelische Regierung nützt die Schwächung ihrer Feinde im Nahen Osten aus, um den Schlag zu versetzen gegen den Iran. Und ich warne davor, jetzt mit leichtfertigen moralischen Urteilen da wieder reinzugrätschen. Man hat schon das Gefühl, man hört da und dort wieder da diese von gleißender Einseitigkeit geprägten Wahrnehmungen und Stellungnahmen. Tatsache ist, Israel und Iran, das sind Erzfeinde, und die Iraner haben daran gearbeitet, dies zumindest nach verlässlichen Informationen, eine Atombombe in Besitz zu bekommen. Das ist ja auch im nationalen Interesse der Mullah-Regierung in Teheran. Wieso sollen die auf eine Atombombe verzichten, wenn andere sie haben? Aber eben die Mullahs werden nicht nur in Israel als große Bedrohung empfunden, übrigens auch im Iran selber. Nur noch etwa 15% der Bevölkerung stehen hinter dieser Regierung, die ja zusehends auch Terrormittel einsetzen muss, um an der Macht zu bleiben. Und die Israelis haben jetzt losgeschlagen, einen Präventivschlag, wie sie sagen. Es geht darum, dieses Atombombenprogramm zu vereiteln, zu stoppen, da die unterirdischen Anlagen zu treffen. Das ist zum Teil gelungen. Hunderte von Einsätzen sind da geflogen worden mit großer Präzision, auch geheimdienstliche Vorarbeiten, die einem wieder staunen lassen, was da alles möglich ist. Die Iraner haben natürlich mit Raketenangriffen zurückgeschlagen. Es gibt Tote, es gibt Verletzte, und es sprechen auch viele schon von einer drohenden Eskalation, eine gewisse Ratlosigkeit in der arabischen Welt. Man hat da noch nicht so richtig oder scheint noch nicht so richtig realisiert zu haben, welche eigene Position man dazu einnimmt. Die Iraner sind nicht sehr beliebt, und auch in Washington unterschiedliche Signale. US-Präsident Donald Trump, auf der einen Seite hat er ja diese Verhandlungen geführt mit dem Iran, um die Atombombensituation auf dem diplomatischen Weg zu lösen. Aber man weiß natürlich nie so genau, was hinter den Kulissen dann tatsächlich läuft und ob die vordergründige Rhetorik auch Teil eines Täuschungsmanövers sein könnte. Das lesen wir heute Morgen in den Zeitungen. Benjamin Netanyahu jedenfalls hat die Iraner auch dazu aufgerufen, Widerstand zu leisten, ihr Regime zu stürzen. Das allerdings, wenn man da auf Berichte abstützt, sei eher unwahrscheinlich, dass die Iraner dies tun, trotz der großen Unbeliebtheit dieser Regierung. Mir ist noch aufgefallen aus schweizerischer Sicht das Interview mit der IQRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric im Tagesanzeiger. Und Frau Spoljaric, die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, wählt da sehr drastische Ausdrücke. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, ist das noch die Neutralität des IKRK? Ist das noch die Zurückhaltung, die es ja braucht? Die IKRK-Leute, das bewundere ich, die müssen ja gewissermaßen dem Teufel die Hand schütteln können, um eben ihre humanitäre Arbeit zu leisten. Und wenn sie eben anfangen, selber anzuprangern, dann ist die Gefahr groß, dass man als nicht mehr neutral wahrgenommen wird. Und wenn sie nicht mehr neutral wahrgenommen werden, als neutral wahrgenommen werden, als IKRK, ja, dann erschwert das natürlich oder verunmöglicht das ihre humanitäre Arbeit. Und nach meinem Geschmack, so nach meinem Musikgehör, geht sie also schon sehr weit. Sie geht auf jeden Fall weiter als Peter Maurer, ihr Vorgänger, wenn sie da im Duktus tatsächlich der moralischen Empörung über den Konflikt in Gaza spricht, über andere Kriege und dabei den Eindruck erweckt, als sei das humanitäre Völkerrecht nun also wirklich in Scherben, in Trümmern. Ich möchte einfach daran erinnern, dass die früheren Kriege, und zwar bis und mit Syrienkrieg 2012 im Nachgang zu den sogenannten arabischen Frühlingsbewegungen, wie sie da schön färberlich genannt wurden, dass dort eben die Zivilbevölkerung viel massiver noch getroffen wurde, als das zum Teil heute der Fall ist. Gaza ist natürlich eine Ausnahmeerscheinung, wobei bei Gaza tue ich mich auch schwer mit diesen Eindeutigkeiten. Wie soll sich Israel gegen einen Feind wehren, gegen eine terroristische Organisation, gegen die Hamas, die ja nun wirklich deutlich gemacht hat, dass sie Israel auslöschen will. Und gleichzeitig verbarrikadieren sie sich, verbunkern sich diese Hamas-Leute unter zivilen Infrastrukturen. Da bitte ich einfach immer wieder diese Komplexität, diese auch Abgründigkeit der ganzen Situation im Auge zu behalten. Und wir haben am letzten Freitag mit dem Schweizer Außenminister Ignazio Cassis in Bern gesprochen, ja, nicht nur über dieses unselige EU-Dossier, sondern auch über den Nahen Osten, über den Krieg dort. Und der Außenminister hat gesagt, und das war vielleicht einer der besten Sätze dieses Nachmittags, er hat gesagt, je intensiver er sich mit dem Nahen Osten auseinandersetze, desto schwieriger werde es für ihn, hier eindeutige und klare Urteile zu fällen. Also bleiben wir faktenorientiert dran und halten uns mit moralischen Wertungen zurück. Als Schweizer müssen wir sowieso immer wieder realisieren, dass wir nur ein sehr begrenztes Verständnis dieser kriegerischen und politischen Zusammenhänge haben, nicht zuletzt deshalb, weil wir eben in einem sehr friedlichen Land leben, uns fehlt bisweilen die Fantasie, das Vorstellungsvermögen, um uns überhaupt in diese Art von Politik hinein zu versetzen. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht oder meistens sogar besser, wenn man in Konflikten nicht auch noch die Brandfackeln rhetorischer Entrüstung da hineinschmeißt. Der Wert der Schutzklausel, die Beilegung von Streit zwischen der Schweiz und der EU über die Einwanderung bringt psychologische und inhaltliche Fortschritte. Ja, das ist jetzt interessant. Die Schweizer Medien bemühen sich nach Kräften, diesen EU-Unterwerfungsvertrag zu verniedlichen, zu bagatellisieren. Also da wird nun eins zu eins die Strategie des Bundesrats vom letzten Freitag medial nachvollzogen, nachgeplappert, geradezu überhöht. Und das scheint so etwas die operative Strategie zu sein der Landesregierung, sie diesen 1800-Seiten-Vertrag jetzt durchbringen will, man spielt ihn einfach herunter. Man sagt, ja, das ist ja nur ein Handelsvertrag. Nein, nein, wir müssen doch keine Gesetze übernehmen aus der Europäischen Union. Haben Sie Zwangsvorstellungen? Haben Sie da Halluzinationen? Das ist so etwas die Grundhaltung. Nein, nein, wir haben hervorragend verhandelt. Und klar, dieser Vertrag ist existenziell absolut wichtig für die Schweiz. Aber nein, nein, wir müssen kein obligatorisches Referendum deswegen durchführen. Ich meine, mit etwas Abstand betrachtet, mit etwas Gelassenheit merkt man natürlich, dass es da scherbelt und kracht und eben nicht aufgeht. Aber schon interessant, wie die Medien hier jetzt wieder in absoluter Obrigkeitstreue, fast untertänigst, diese Narrative da, diese Propagandanarrative der Regierung, die natürlich ein Interesse daran hat, ihren Vertrag da, den sie ausgehandelt hat, diesen fürchterlichen, unmöglichen Vertrag, den in den buntesten und schönsten Farben zu beleuchten. Aber wäre es vielleicht nicht die Aufgabe der Medien, hier allenfalls auf Risiken hinzuweisen, zum Beispiel auf das Risiko, was passiert, wenn die Schweiz, sollte sie das einmal annehmen, diesen Vertrag kündigen möchte, wenn man aussteigen möchte, was wären dann eigentlich die Szenarien, die auf uns zukommen, mitgegangen, mitgefangen und so weiter, wie frei sind wir noch, die ganze Dimension der Rechtsübernahme. Und da muss man sich schon vor Augen führen, es gibt kein Beispiel weltweit eines Landes, das einen solchen Vertrag unterschrieben hätte. Einen Vertrag, also ein unabhängiges Land, das mit einem anderen Land einen Vertrag abschließt, der das eine Land zwingt, die Rechts-, die Gesetze, die Regeln, die Rahmenbedingungen des anderen Landes bei sich zu Hause zu übernehmen, dass man sich, wenn man Handel treibt, an die Regeln des anderen hält, wenn man dort etwas verkauft, ist ja logisch. Aber dass man die Regeln des anderen auch bei sich zu Hause übernimmt, das ist ja die ganz entscheidende Qualität. Und wenn Sie erzählen, ja, die Schweiz ist immer noch frei, sie kann das ja ablehnen, diese Rechtsübernahme, ja, dann müssen Sie den Vertrag lesen. Da sind Sie genauso frei, wie wenn man Ihnen sagt, ja klar, Sie können auf den Schweizer Straßen so schnell fahren, wie Sie wollen, müssen einfach damit rechnen, unglaublich gebüßt zu werden oder sogar ins Gefängnis gesteckt zu werden. Nein, es steht da ganz klar drin, die Europäische Union hat die Möglichkeit, wenn die Schweiz sich dieser Rechtsübernahme, der Gesetzesübernahme verweigert, dann kann die EU Strafmaßnahmen anwenden. Und entscheidend tut in diesem Falle immer das letztinstanzlich, das für das Europarecht zuständige Europäische Gericht der EU. Also die Gerichtsbarkeit der Gegenpartei ist ausschlaggebend. Und die können dann das betreffende Abkommen, den Vertrag, können die aussetzen, aber sie können auch alle anderen Vertragsbereiche anwenden, um dann eben Strafaktionen gegen die Schweiz durchzuführen. Das ist eine Unterwerfung, meine Damen und Herren, das ist eine Art von Neokolonialismus, den die EU da der Schweiz gegenüber anwendet. Und ich fand das sehr befremdlich, dass der Außenminister Cassis am letzten Freitag das geradezu abstreiten wollte. Also er hat da tatsächlich behauptet, nein, die Schweiz müsse keine Gesetze übernehmen. Natürlich muss sie das. Steht sogar in den Begleitunterlagen zu diesem Abkommen des Bundesrates, steht drin, nein, es muss laufend angepasst werden, das Schweizer Recht dem EU-Recht. Das ist hier die Absicht dahinter, also dass nicht mehr wir unsere Gesetze bestimmen, sondern die anderen. Und wenn es dann heißt, ja, nur 95 Gesetze seien da betroffen, ist auch eine Lüge, ist auch eine Irreführung, sagen wir es mal so. In der Politik gibt es ja keine Lügen, das sind perspektivische Wahrheiten, wie man es etwas maliziös nennen könnte. Nein, auch alle EU-Richtlinien sind da ausschlaggebend, natürlich auch die Präzedenzfälle des Europäischen Gerichtshofs. Also da kommt ein ganzer Wulst, da kommt ein Schlingpflanzendschungel auf die Schweiz an EU-Bürokratie. Regulierungen dazu. Und das ist schon starker Tobak, wenn da unsere Medien das jetzt also in den schönsten Schalmeienklängen schön färben. Man sieht hier einfach einmal mehr Synchronschwimmen zwischen den Medien und der Politik. Was haben wir für weitere Themen? Trumps Parade in Washington wird jetzt als Ausfluss eines finstersten Autokratismus und Diktatorentums dargestellt. Ja, der lässt sich da feiern bei seinem 879. Geburtstag durch Militärparaden in der Hauptstadt. Es wird dann eher etwas diskret und am Rande vermerkt, dass der eigentliche Anlass, das sind 250 Jahre US Army, deshalb ist die US Armee aufmarschiert. Und auch da, ich mahne zu einer gewissen Zurückhaltung oder ich rate zu einer gewissen Zurückhaltung. Meine Donald Trump, er wird jetzt sehr angegriffen, vor allem auch in Kalifornien. Warum? Ja, weil er sagt, wir gehen gegen die illegale Zuwanderung vor. Wir wollen diese Illegalen nicht mehr im Land haben. Und ich glaube, viele Amerikaner sind da auf seiner Seite, wobei man sich die Frage stellen muss, ob beispielsweise die Landwirtschaft in Kalifornien noch läuft, wenn diese Illegalen dann tatsächlich das Land verlassen müssen. Das ist ja der ganz große Unterschied zu der Migration aus Mexiko in die Vereinigten Staaten, wenn wir das vergleichen mit der Asylmigration in unser Land, dass eben diese aus dem Süden in die USA kommenden illegalen Zuwanderer, die arbeiten sehr, sehr hart, die schuften geradezu und leisten so natürlich auch einen Beitrag zum Bruttosozialprodukt, zum allgemeinen Wohlstand. Und das ist das, was ihnen von Seiten jener, die diese illegale Migration verteidigen, zugute gehalten wird. Also auch hier, es ist alles immer ein bisschen differenzierter. Ein Skandal, und das wurde am Wochenende auch etwas thematisiert, ist dieser Entscheid des Ständerats bezüglich der AHV-Rente, der 13. AHV-Rente, dass man das jetzt finanziert. Man hebt die Lohnabgaben an, also die Arbeit verteuert sich und die Mehrwertsteuer soll da angehoben werden. Die Linke hat sich durchgesetzt und ausschlaggebend waren zwei FDPler bei der Stichabstimmung. Die SVP hat da gegen diese Ausgabenausbau diese Abgaben- und Steuererhöhung sich ausgesprochen. Und das ist eben bemerkenswert deshalb, weil ja die FDP in letzter Zeit da auch mit der NZZ zusammen, da ihrem Hausorgan, immer wieder versucht haben, die Argumentation nach vorne zu bringen, dass die SVP da nach links abrutsche und da angeblich mit den Linken zusammenspanne, sozusagen ein Links-Rechts-Populismus braue sich da hoch und schaukle sich hoch. Man muss einfach festhalten, jetzt in diesem AHV-Geschäft hat sich die FDP mit der Linken verbündet, um die Abgaben und die Steuern zu erhöhen, während die SVP geschlossen dagegen gestimmt hat. Also ich glaube, die Freisinnigen müssen sich da rhetorisch etwas selbstkritisch überprüfen, bevor sie diese Theorien eben ungesichert in den öffentlichen Raum da in Umlauf bringen. Und auch die Zeitungen sollten vielleicht etwas zurückhaltender werden. Simon Michel, der Euroturbo der FDP, sagt, die SVP schadet dem Wohlstand und der Wirtschaft. Er gehört natürlich zu den ganz massiven Vorkämpfern dieses EU-Unterwerfungsvertrags. Und er kommt zur kühnen Behauptung, dass also dieser Vertrag die Demokratie in der Schweiz stärken würde. Die NZZ-Kollegen, die NZZ am Sonntag-Kollegen haben ihm da zum Glück ein paar kritische Fragen gestellt. Beat Jans, der Justizminister, gab ein Interview dem Sonntagsblick. Und da ist interessant, er machte sich erstens, und das ist jetzt nicht die Aufgabe eines Bundesrats, in sehr abfälliger Art und Weise lustig und äußerte sich kritisch gegenüber Compass Europa, das ist die Organisation der Unternehmer Gantner, Wirtlisbach, Erni von der Partners Group. Und da war doch etwas Sozialneid und Stimmungsmache, klassenkämpferische Stimmungsmache gegen die Milliardäre zu vernehmen. Und da stutzt man etwas und fragt sich, ja, ist das die Aufgabe eines Bundesrates, jetzt da auf verdiente und sehr erfolgreiche Schweizer Unternehmer loszugehen, einfach weil sie in einer politischen Frage sich engagieren, was ja im Rahmen unseres Milizsystems ihr gutes Recht ist. Er müsste das ja eigentlich loben. Und das Zweite, was Beat Jans gesagt hat, dieses neue Vertragswerk, da dieses Vertragskonvolut mit der Europäischen Union, das sei gleichsam ein neuer Rütli-Schwur. Also jetzt ist plötzlich ein Rütli-Schwur. Also wenn es ein Rütli-Schwur wäre, ja, warum macht man dann kein obligatorisches Referendum? Und man muss immer aufpassen bei diesen Bildern, die man wählt. Ich meine, was ist der Rütli-Schwur? Damals sind die drei Stände zusammengekommen, Uri, Schweiz und Unterwalden. Also der Rütli-Schwur ist sozusagen die Weihestunde der kantonalen Souveränität. Und ausgerechnet mit diesem Rütli-Schwur will nun Beat Jans die Beerdigung der kantonalen Souveränität in der Frage dieses EU-Vertrags unterstreichen. Da merkt man, dass zum Teil halt auch die Kenntnisse, die geschichtlichen Kenntnisse, auch die Beurteilungsfähigkeit der bestimmten Metaphern und Sinnbilder, die man wählt, die dann auch offensichtlich bei Bundesräten nicht immer so wahnsinnig ausgeprägt ist. Arena im Schweizer Fernsehen, auch das Thema EU-Vertrag, 70-80% der Zuschauer, interessant auch in den Medien, bei diesen Blitzumfragen, die sie da machen, sind gegen diese Verträge, obwohl die Arena-Sendung wieder massiv, also mit einem Grossaufgebot von EU-Turbos bestritten wurde. Franz Grüter war der einsame SVPler, der da dagegen gehalten hat. Nathalie Christen, die Moderatorin, sah sich kurz darauf angeprangert vom früheren Nationalratspräsidenten Erik Nussbaumer, und zwar deshalb, weil sie gewagt hatte, die SVP zu zitieren, mit dem Begriff EU-Unterwerfungsvertrag. Sie hat da klar gemacht, sie nimmt das als Zitat, das ist die Rhetorik der SVP, aber das passt dem linken Euroturbo Eric Nussbaumer überhaupt nicht. Er hat sie dann kritisiert. Vermutlich hätte er es lieber gehabt, wenn sie nur die SP zitiert hätte oder ihn am besten, dann hätte er vermutlich gar keine Probleme damit gehabt. Pierre Yves Maillard von den Gewerkschaften ist im Clinch mit der SP Schweiz, weil er gegen das EU-Stromabkommen ist. Interessant, er sagt, da würde man ganz massiv an Souveränität verlieren. Klar, als Gewerkschaftler befürchtet er auch, dass es dann zu Privatisierungen kommen könnte. Aber da muss man einfach immer wieder hervorheben, dass es nicht die Aufgabe ist der Europäischen Union, die Schweiz zu privatisieren. Wenn wir irgendetwas privatisieren wollen, dann haben wir das selber im Rahmen unserer direkten Demokratie zu bestimmen. Und dagegen wehrt sich der oberste Gewerkschaftschef. Das sind so ein paar wichtige Facetten hier noch. Große Demonstration der Frauen in Zürich, feministischer Streik mit auch schrillen Tönen. Aber das werden wir nicht mehr länger hier vertiefen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Ich bin am Ende der Sendezeit angelangt und werde mich gleich wieder melden mit der internationalen Ausgabe. Im Anschluss bleiben Sie dran. Ich freue mich.